Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Mit Kolja Unger, hallo. Heute mit einer bombastischen Kunstausstellung im Berliner Club Berghain. Darüber reden wir mit der Mitinitiatorin und Kunstsammlerin Karin Boros. Außerdem sind wir wieder dagegen. Diesmal erzählen wir in unserer Reihe zu Protestkulturen die Geschichte einer antirassistischen Bewegung im Rock. Man kennt ihre Songs, aber nicht ihren Namen. India Shawn hat schon Hits für Chris Brown, Aiken und viele mehr geschrieben. Jetzt will sie selbst ins Rampenlicht und thematisiert das auch in einem Song, den sie für sich selbst geschrieben hat. Moving On.
You do. Oh, here we go. Skin caramel, fine like baby hair, cute, but she gon' raise a lot of hell. Truth is, I'm running out of lies to tell. New chick after new chick, I done lost count of excuses about why we can't be exclusive.
Yeah,
but I'll be damned if I lose it.
Yeah.
I can't say I never knew it.
Oh.
I kept playing with your heart, that was foolish. Sometimes when I think what we could have been,
yeah.
Hoping and dreaming. Get back good again. Festival season, we thought it never end. Holding your hand, holes in my plans. Tears in your eyes. Walking out the doctor's office, feeling dead inside. Baby, don't cry, I know you're terrified. And girl, so am I. But here's to the peace of mind. I hope we both find.
India Shawn zusammen mit Anderson Paak war das. Moving On. Und wir moven on in die Kunstwelt nach Berlin. Berlin ist ja so ziemlich die Feier- und Kunsthauptstadt Europas. Beziehungsweise war Berlin das? Seit Corona ist nichts mehr mit Feiern. Die Clubs stehen leer, auch Ausstellungen und Kunstmessen wurden alle abgesagt. Museen und Galerien sind geschlossen. Wo sollen die KünstlerInnen also hin mit ihren Fotos, Malereien, Skulpturen und Performances? Warum nicht in den berühmtesten Club Europas? Das Berghain hat zusammen mit der Boros Foundation für Kunstförderung eine gigantische Ausstellung organisiert, die morgen eröffnet. Karin Boros ist Vorsitzende der Boros Foundation und Mitinitiatorin der Ausstellung Studio Berlin. Ich habe vor der Sendung mit ihr telefoniert.
Schönen guten Tag, hallo.
Sie sind die Vorsitzende der Boros Foundation und Mitinitiatorin der Ausstellung Studio Berlin. Frau Boros, wenn ich an das Berghain denke, dann denke ich an durchfeierte Nächte, nach denen man nicht mehr weiß, ob noch Samstag oder schon Montag ist. Ging es Ihnen auch um die Aura des legendären Clubs oder eher um eine Symbiose in Krisenzeiten?
Na, zuerst muss man sagen, dass wir uns natürlich nicht hätten vorstellen können, vor ein paar Monaten hier eine Ausstellung zu organisieren. Und als klar wurde, dass dieser Ort, das Berghain, für längere Zeit geschlossen bleiben müsste, sind die Betreiber auf uns zugekommen und haben gefragt, ob man nicht was zusammen machen kann. Und wir haben dann gemeinsam die Idee zu dieser Ausstellung entwickelt, vor allen Dingen mit dem Hintergrund eben auch die vielen Künstler, die Diversität in Berlin, die Künstlerproduktion zu zeigen und den Künstlern hier eine Plattform zu geben.
Ja, und wenn man sich mal die KünstlerInnen-Namen durchliest, die da alle mitwirken, da sind Julius von Bismarck, Olafur Eliasson oder Isa Genskin plus 114 weitere. Wie kam das denn zustande genau, dass die dann auch alle da mitgemacht haben?
Wir haben am Anfang erstmal an 40 bis 50 Künstler gedacht und haben dann aber gemerkt, dass es einmal natürlich gar nicht so ein größeres Bild von dieser Diversität und von den vielen Künstlern, die in Berlin leben und arbeiten und ihre Studios haben, dass das nicht widerspiegelt. Und wir haben mit vielen Künstlern gesprochen, die uns dann auch immer wieder Hinweise gegeben haben, gesagt haben, ladet doch auch diesen Künstler oder diese Künstlerin ein. Wir haben mit der älteren Generation von Künstlern gesprochen, die natürlich auch teilweise Professoren sind, ein Programm zur Unterstützung von jüngeren Künstlern machen.
Also so ein Akt der Solidarität, ja.
Genau, eigentlich eine Gemeinschaft, und es war von Anfang an ganz wichtig, dass eben ältere Künstler, aber auch sehr stark jüngere Künstler gezeigt werden, die vielleicht noch nicht so eine Struktur haben, in der sie arbeiten können.
Frau Boras, nehmen Sie mich doch mal mit in den Club und beschreiben mir einen Ausstellungsraum, der Ihnen gerade vor Augen ist. Was gibt's da zu sehen?
Also im Eingang kommt man an und man ist erstmal unter Wasser, denn über einem schwebt eine Boje von Julius von Bismarck, die sich parallel zu einer Schwesterboje im Atlantik bewegt, also ein Auf und Ab von teilweise 3 bis 6 Metern. Dann kommt man oben im Herzstück der Tanzfläche an, wo die eigentlich die Idee war, so ein bisschen auch die Abwesenheit der tanzenden, feiernden Menschen zu zeigen. Es sind eigentlich eher so zarte Arbeiten, die so die Anspielung, dass die Körper eigentlich, die dort feiern, fehlen und abwesend sind. In der großen Halle ist wieder ein ganz anderes Bild, was ist so eigentlich so eine Art Skulpturenpark. Da kann man durch verschiedenste Arten von Skulpturen wandern und meandern.
Was für Skulpturen?
Ganz unterschiedlich. Also von Monica Bonvincini über Angela Bullock, eine Säule, über Olafur Eliasson, der dort mehrere Spiegel installiert hat. In einem Spiegel kann man sich selber mehrfach in einer Multiplikation sehen, aber vor allen Dingen ging es ihm darum, hier die um ihn herum arrangierten Arbeiten nochmal wieder zu spiegeln. Das heißt, man hat die Möglichkeit, in den Spiegeln die Arbeiten nochmal aus ganz anderen Winkeln zu sehen. Und es ist eigentlich auch so, dass diese Idee, dass man eben die anderen Künstler auch mit unterstützt und die Arbeiten noch mehr hervorbringt.
Und ist das ein Konzept, das sich durch die ganze Ausstellung durchzieht? Also ist es, ich stelle es mir einfach sehr, sehr herausfordernd vor, 117 KünstlerInnen in einer Ausstellung unterzubringen.
Das war ein sehr enges Zusammenarbeiten mit den Künstlern. Wir haben am Anfang natürlich viele Studio-Visits gemacht und haben dann aber auch viele Künstler hier ins Berghain eingeladen und haben mit ihnen gemeinsam überlegt, wo ihre Arbeiten am besten positioniert werden, wo sie am stärksten herauskommen. Da gab es natürlich mal hier und da auch Schwierigkeiten, weil vielleicht eine Dimension der Arbeit wiederum eine andere Arbeit zu sehr erschlägt. Also es war schon aber auch ein ganz starkes Miteinander und Überlegen, wie kann man sich in diesen Ort irgendwie einfügen, der natürlich ganz viele verschiedene Möglichkeiten bringt, von kleinen Nischen über eine große Tanzfläche, über eine riesige Halle. Also es gibt eigentlich alle verschiedenen Ausstellungsmöglichkeiten.
Sie sprechen schon an, ein Club funktioniert ja irgendwie anders als ein Museum. Wie ist denn die Zusammenarbeit mit dem Berghain gewesen?
Das war eine sehr gemeinschaftliche Arbeit. Wir haben uns oft über Arbeiten, aber auch über Künstler abgestimmt. Aber wir haben wirklich sehr, sehr stark miteinander gearbeitet. Es gab eigentlich also wirklich niemals eine Auseinandersetzung oder Diskrepanzen im Ansatz. Auch das Team vom Berghain hat unglaublich mitgearbeitet, die Ausstellung überhaupt aufzubauen. Schwierige Installationen in 10 Meter Höhe hat das Team hier unterstützt. Es war ein wirklich tolles Erlebnis, so eng mit den Leuten hier zusammenzuarbeiten.
Und Sie bieten auch Führungen gemeinsam an, habe ich gelesen.
Das ist richtig. Ja, das ist, wir haben diese Idee von der Sammlung Bauhaus übernommen, das natürlich in diesen Zeiten sehr gut funktioniert, weil man kann Gruppen bilden, 20 Gäste gehen in einer Führung. Die Führungen werden von Dienstags bis Freitags stattfinden und an Samstagen und Sonntagen kann man auch die Ausstellung alleine durchlaufen und selber erkunden. Wenn, dann empfehle ich sogar, beides zu machen, damit man einmal genügend Zeit hat, um alleine durchzugehen, aber vielleicht auch in einer Führung einige Erklärungen noch zu den Arbeiten zu bekommen.
Jetzt kommt natürlich nochmal die utopische Post-Corona-Frage. Glauben Sie, dass das ein Zukunftskonzept darstellt? Könnten Clubs und Galerien dauerhaft verschmelzen und eins werden?
Das ist jetzt zum ersten Mal so ein Versuch der Annäherung, der wunderbar funktioniert hat. Aber ich möchte dem Club natürlich wünschen, dass er sehr bald hier wieder aufmachen kann. Und dann kann man natürlich immer mal wieder über Projekte oder Zusammenarbeiten nachdenken. Aber prinzipiell soll natürlich der Club als Club weiter existieren.
Ja, das wünschen wir auch. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Boros.
Ich danke Ihnen.
Über die Kunstausstellung Studio Berlin im Berghain geht es auch in unserem Corso-Podcast. Den können Sie in unserer Deutschlandfunk-Audiothek-App hören oder überall dort, wo es eben Podcasts gibt. Sie waren Vorband von Ann-Mai Kantereit, Franz Ferdinand und Bilderbuch. Ihr Retro-Surf-Pop-Sound, der hätte aber auch das Zeug für einen Hauptakt. Die drei ÖsterreicherInnen von Dives mit 100 Times. Die Dives mit 100 Times. Es ist 15.18 Uhr. Sie hören den Deutschlandfunk.
I have a dream. This is America.
Dass die sogenannte Cancel Culture aber natürlich kein komplettes Phänomen ist, zeigt eine Geschichte aus den 70ern. Da gab es Shitstorms gegen den weißen Blues-Gitarristen Eric Claptons. Ohne Tweets, dafür mit Leserbriefen. Der Aufreger hat damals eine ganze musikalische Protestbewegung ausgelöst. Robert Rotifer über Rock Against Racism.
Es war der heiße Sommer 1976. Im Odeon in Birmingham spielte der Gitarrengott Eric Clapton sein übliches Repertoire Blues-derivierter Hits, darunter auch seine Version dieses Songs des jamaikanischen Reggae-Propheten Bob Marley. Doch in einer Pause zwischen zwei Songs ließ Clapton zum Erstaunen des Publikums plötzlich eine mit rassistischen Kraftausdrücken gespickte Brandrede vom Stapel. Bewahrt Britannien davor, eine schwarze Kolonie zu werden, werft die Ausländer raus, sagte er. Britannien muss weiß bleiben. Red Saunders, damals ein 30-jähriger Fotograf und Clapton-Fan, erinnert sich heute noch an seinen blanken Schock über Claptons Äußerungen.
It was shocking. You can't believe how shocking it was.
Für einen schwarzer Musik tief verschuldeten Künstler wie Eric Clapton war diese Tirade zwar völlig widersinnig, aber sie passte verheerend gut ins von rechtsextremen Gruppierungen wie der National Front aufgeheizte politische Klima eines krisengeschüttelten Großbritannien. Also schrieb Red Saunders einen empörten Leserbrief an die damals noch in Millionenauflagen erscheinende Musikpresse. Darin rief er die Szene zu einem klaren Statement auf. Es war Zeit, gegen den Rassismus zu rocken. Die Reaktion auf Saunders Aufruf war überwältigend. Hunderte Zuschriften von Fans, Musikerinnen und Musikern. Die Idee kam ins Rollen und wuchs sich bald zu einer Bewegung aus. Vom Herbst 1976 an organisierte die Plattform Rock Against Racism hunderte Konzerte und wie Red Saunders sich erinnert, wurde dabei nicht bloß zu den Bekehrten gepredigt.
Wir hatten viele rassistische Jugendliche bei unseren Gigs, aber der ganze Sinn lag ja darin, ihre Standpunkte in einer Debatte herauszufordern. Musik ist eine mächtige Waffe. Ich sah Leute, die sich bei Konzerten selbst in Frage stellten. Sie sagten, ich bin nur wegen der Musik hier, ich mag Reggae. Wirklich? Weißt du auch, dass die National Front Reggae für Affenmusik hält?
Die breite Popularität des Reggae und das Aufkeimen des Punk lieferten den idealen Soundtrack zu einer Bewegung, in der sich nicht nur verschiedene Jugendkulturen, sondern auch zwei Generationen vereinten. Im Namen des Antirassismus machten die Punks und der politische Flügel der alten Hippies ausnahmsweise einmal gemeinsame Sache.
Wenn Punk und Reggae nicht zu jener Zeit ihren Durchbruch gehabt hätten, hätte es auch Rock Against Racism nie gegeben. Aber wir als seine Begründer waren in den 60ern als libertäre Hippies mit Frieden, Liebe, Dope und Rock'n'Roll aufgewachsen. Der Vietnamkrieg hatte uns politisiert. Die Leute fragten uns oft, warum unter uns Aktivisten nicht mehr Schwarze seien. Aber es war schließlich unser Job, Rassismus unter Weißen zu bekämpfen. Und wir verbündeten uns dabei mit den Schwarzen. Ich sagte das vom ersten Tag an. Wann immer Rock Against Racism ein Konzert macht, werden schwarze und weiße Bands zusammenspielen.
Whenever there's a raw gig, black and white bands play together.
Frühling 1978 kulminierte Rock Against Racism mit einem Karnevalsumzug nach karibischem Vorbild. Vom Londoner Trafalgar Square bis zum Victoria Park im damals verarmten Osten der Stadt. Am Ende der größten Demo gegen Rassismus, die London je erlebt hatte, versammelten sich dort rund 100.000 Menschen und auf der Bühne sorgten Bands wie The Clash dafür, dass dieses Signal durch das ganze East End dröhnte. Rock Against Racism sollte nach 4 weiteren Jahren schließlich die Luft ausgehen. Der Rassismus war noch lange nicht besiegt, aber im britischen Kontext bildete diese Bewegung ein historisches Vorbild für vereinten antirassistischen Aktivismus, bis hin zu den Black Lives Matter Protesten in diesem Jahr.
Unser London-Korrespondent war das, Robert Rothiefer, mit einem Beitrag über Rock Against Racism in unserer Reihe Dagegen sein. Eric Clapton hat sich übrigens vor 2 Jahren, also ziemlich spät, entschuldigt und seine rassistischen Äußerungen von damals auf seinen Alkohol- und Drogenkonsum zurückgeführt. In Großbritannien läuft derzeit eine Doku über die Rock Against Racism-Bewegung. White Riot soll demnächst auch in die deutschen Kinos kommen. Musikalischer Protest ganz aktuell ist auch der Sampler 9 Songs for Belarus. Die Message, auch wenn Lukaschenko Oppositionelle verhaften lässt, wie jetzt gerade, ihre Musik, die kann er nicht zum Verstummen bringen. Natalia Kunitskaya lebt mittlerweile in Berlin und nennt sich Mastelite. Ihr Beitrag zum Sampler heißt Opushka. Фотоальбоме Она меня ждет Она меня зовет Она меня спрячет Она меня спасет И шепчет мне на ушко Моя славная опушка Приду, как дикий зверь На мягкую опушку Mastelight war das mit Opushka, ein Song von dem Sampler Nine Songs for Belarus. Vor 90 Jahren bekommt eine Röntgenassistentin ein uneheliches Kind, das sich in einen psychopathischen Mörder verwandeln wird. Und zwar in Nachts, wenn der Teufel kommt. Er, der Mörder, ist derselbe, der Winnetous Vater und Schwester tötete. In Hollywood spielte er den mexikanischen Soldaten, in Italien den Duce, er war der Vater des blechtrommelnden Oscars und im Fernsehen der große Bellheim. Mario Adorf. Der wird heute 90 und blickt auf eine Karriere als Schauspieler und übrigens auch als Schriftsteller zurück, die 1954 bereits begann und wohl monumental zu nennen ist. Hartwig Tegeler hat dem Geburtstagskind zu Ehren eine Klangcollage gebastelt, in der natürlich Adorfs Stimme selbst im Mittelpunkt steht.
Man hat gleichzeitig dadurch, dass man Schauspieler ist, sehr viele Rollen, sehr viele Leben.
Ich war schon den ganzen Tag gelaufen und da haben wir die Beine wehgetan, da habe ich mal hierhin hab ich mal gesetzt. Und dann bin ich aufgestanden. Bin dann nachgegangen.
Das Sterben war ja ist für einen Schauspieler ja immer sehr früh schon ein Thema.
Was ist denn das für eine finstere Gestalt?
Das ist Mr. Center, der mächtigste Mann weit und breit.
Weil ich bin ja schon einige zig Male wahrscheinlich gestorben.
Ich habe Sie übrigens unter dem schweren Verdacht, Sie schwänzen einen anderen Beruf.
Das muss man mal erst verdauen, wenn einem das einer sagt.
Sergeant Gomez, lassen Sie die Leute absitzen und sich formieren.
Ja, Sir.
Ich persönlich war ja immer schon sehr früh gegen diesen Traum, nicht wahr, den ja viele träumen, in Hollywood oder in Amerika eine Karriere zu machen. Da werden wir nicht gewollt, da werden wir nicht gewünscht.
Alle zur Stelle, Sir.
Ich habe so viele Angebote in Deutschland und in Italien. Was soll ich mich hier hinsetzen? Und Mexikaner spielen.
Hör mit dem Getrommel auf, ein für alle Mal.
Lass das Kind in Ruhe, Alter.
Und setz sie am Tisch.
Und ich habe auch diesen Beruf nie als etwas hochkünstlerisch Elitäres angesehen.
Probier lieber, wie meine Wenigkeit die prima zubereitet hat. Und da wollen wir sehen, wer isst und wer nicht isst. Aalgrün mit Dillsoße.
Ich war nie Teil des Jetsets und sah mich auch nie als Teil, hab das auch nie angestrebt, genauso wenig wie ich in München die Schickeria, München Schickeria angestrebt habe. Ich wollte dazu nicht gehören, nein.
Sieh mal an, der noble Bellheim bezahlt seine Rechnung nicht.
Ich brauche dich. Du lass mich jetzt nicht im Stich.
Was soll ich denn für dich tun?
Die Fähigkeit zu glauben, die habe ich nicht. Also deswegen ist natürlich der Gedanke an den Tod endgültiger ins Auge zu fassen und sich auf eine Gelassenheit vielleicht einzustellen, die man vielleicht hat und erringt oder nicht hat. Da müssen wir jetzt mal sehen.
Mario Adorf zum 90. Alles Gute. Bei Medias Res spricht gleich ein alter Hase über seine Social-Media-Erfahrung. Jan Böhmermann über seine 11 Jahre bei Twitter. Für Corso, Kunst und Pop verabschiedet sich Koya Unger.